Fake News. Ein alter Hut. Die Geschichte von der schönen Eva Trott. Ein Podcast von Ute Janssen. Unter Mitwirkung von Martin Janssen am Klavier.
Es waren zwei Königskinder.
Ganz so wie in dem gerade gehörten Lied wird es vermutlich in der Geschichte, die ich erzählen möchte, nicht zugegangen sein. Immerhin geht es nicht um Königskinder und zusammengekommen sind sie ja auch, wenn auch nicht so, wie es Sitte und Moral gebieten. Trotzdem passt das Lied irgendwie zur Geschichte der schönen Eva Trott. Die Geschichte enthält jedoch noch einen anderen Aspekt und das ist das, was ich gerne näher beleuchten möchte. Das Thema Fake News beschäftigt uns seit langem immer wieder und wenn man sich nur oberflächlich damit befasst, könnte man auf die Idee kommen, dass es sich dabei um ein neues, Social Media spezifisches Phänomen handelt. Das ist aber nicht so. Fake News gibt es vermutlich, seit es Menschen gibt, die in Gemeinschaft leben und die sich sprachlich oder anders miteinander verständigen können. Nur der Begriff ist neu. Die Geschichte ist voll von Beispielen für Manipulation durch gezielt lancierte falsche Nachrichten und ich möchte versuchen, einige von diesen Geschichten darzustellen und so weit wie möglich einzuordnen. Heute erzähle ich die Geschichte um die schöne Eva von Trott, die sich zur Zeit der Reformation zugetragen hat. Ich denke, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich ankündige, dass ich mit einer Geschichte aufwarten kann, die an Dramatik, an Raffinesse und an Fake News-Potenzial durchaus mit den vielen Geschichten mithalten kann, die wir heute erleben. Eva von Trott wurde um 1506 geboren. Sie entstammte der hessischen Adelsfamilie von Trott zu Solz. Mit 16 kam sie 1522 an den Hof von Herzog Heinrich dem Jüngeren von Braunschweig-Wolfenbüttel, wo sie dessen Ehefrau, der Herzogin Maria, geboren als Maria von Württemberg, als Hofjungfer diente. Zwischen Eva von Trott und Herzog Heinrich entwickelte sich ein Liebesverhältnis. Zwischen 1524 und 1532 brachte Eva von Trott heimlich auf der Stauffenburg bei Gittelde im Harz 3 Kinder zur Welt. Um den Schein zu wahren, wurde ihre Abwesenheit in Wolfenbüttel jeweils mit Besuchen bei ihrer Familie erklärt. Die Kinder wuchsen auf der Stauffenburg auf, wo Vertraute des Herzogs sie als ihre Kinder ausgaben. Die Affäre ließ sich dennoch irgendwann nicht weiter verheimlichen. Sowohl die Herzogin, mit der Herzog Heinrich insgesamt 11 Kinder hatte, als auch die Familie Eva von Trott schöpften Verdacht. Als Eva von Trott erneut schwanger wurde, unternahmen Herzog Heinrich und sie den Versuch, das Problem durch eine Scheinbeerdigung zu lösen und dabei sowohl die Herzogin als auch die Familie von Trott und die Öffentlichkeit zu täuschen. Eva von Trott gab vor, den Dienst am herzoglichen Hof aufkündigen zu wollen und sich auf die Reise in ihre hessische Heimat zu machen. Während der Reise täuschte Eva von Trott eine pestilenzartige Erkrankung vor und gelangte so lediglich bis auf die herzogliche Burg Gandersheim. Nur wenige Vertraute des Herzogs waren unter Zusage hoher Belohnungen und unter Androhung von Strafen eingeweiht. Eva von Trott wurde von allen Kontakten abgeschirmt. Es wurde verbreitet, sie sei an der Pest verstorben und müsse wegen der drohenden Ansteckungsgefahr unverzüglich begraben werden. Zuvor hatte der Herzog eigens den Braunschweiger Bildhauer Simon Stappen mit der Herstellung eines lebensnahen hölzernen Frauenkopfes beauftragt. Der offene Sarg mit dem vorgeblichen Leichnam wurde einigen wenigen Personen bei schlechten Lichtverhältnissen gezeigt und nach einer Trauerfeier im Gandersheimer Barfüßerkloster beerdigt. Im Sarg lag jedoch nur eine lebensgroße Stoffpuppe mit dem von Stappen angefertigten hölzernen Kopf. Währenddessen machte sich Eva von Trott heimlich und vermutlich in Verkleidung auf den Weg zur Stauffenburg bei Gittelde. Bis 1541 lebte Eva von Trott auf dieser Burg. Hier traf sie sich häufig mit dem Herzog, der sich vorgeblich gerne zur Jagd auf der Stauffenburg aufhielt. Eva von Trott und der Herzog hatten, inklusive der Kinder, die vor ihrem vorgeblichen Tod geboren wurden, vermutlich 10 Kinder, von denen einige früh verstarben. Einige von ihnen wuchsen allerdings gemeinsam mit den 11 legitimen Kindern des Herzogs in Wolfenbüttel auf und wurden von ihrem Vater geadelt. Sie trugen den Namen von Kirchberg. Einige der Kinder starben, wie viele in dieser Zeit früh. Ein Sohn aus dieser Beziehung, Eitel Heinrich, wurde sogar längere Zeit als Thronfolger gehandelt, nachdem 2 Söhne aus der legitimen Ehe Heinrichs mit Maria von Württemberg 1533 in der Schlacht von Sievershausen gefallen waren. Um unerwünschte Besucher von der Stauffenburg fernzuhalten, wurden Spukgeschichten verbreitet. So hätten, wie Nathalie Bornemann in einem Artikel über die Frauen auf der Stauffenburg schreibt, Bewohner in Münchehof und Gittelde bald darüber gesprochen, dass es auf der Burg spuke und dass man nachts eine weiße Frau mit vielen Kindern im Wald spielen sähe. Ein vorbeiziehender Kaufmann, Georges Hiltl, bezeichnet ihn mit dem Namen Goldacker, erkannte jedoch in der angeblichen Spukgestalt Eva von Trott und verriet ihr Geheimnis. Nun hätte man meinen können, dass der Herzog sich vielleicht nach dem Tod seiner Frau zu seiner Geliebten bekannt habe, doch auch dazu kam es nicht. Die Herzogin starb 1541 und als der Herzog im selben Jahr durch die Familie Trott auf dem Reichstag in Regensburg erfolglos auf die Herausgabe der Tochter verklagt wurde, versteckte er sie mit den 3 jüngsten Kindern während seiner Abwesenheit auf seiner am besten befestigten Burg, der Liebenburg in Liebenburg. Eine Heirat mit Eva von Trott kam für den Herzog vermutlich wegen des Standesunterschiedes nicht in Frage. Stattdessen heiratete Herzog Heinrich II. Nach dem Tod seiner ersten Gattin 1556 im Alter von 67 Jahren die 34 Jahre alte Sophia von Polen, mit der er keine Kinder mehr hatte. Die evangelischen Fürsten besetzten 1543 das Braunschweiger Land und vertrieben den Herzog. Eva floh ebenfalls in dieser Zeit, sie erwartete damals ihr 10. Kind. Evas Odyssee fand erst 1558 auf Heinrichs Vermittlung ein Ende, als er ihr eine feste Wohnstätte im Kreuzstift von Hildesheim verschaffte. Dort starb sie 1567. Wirklich sachliche, zeitgenössische Quellen gibt es zu den Vorgängen um Heinrich den Jüngeren und Eva von Trott nicht übermäßig viele. Aber die Geschichte hat viele inspiriert, sich mit ihr zu beschäftigen, sie in Gedichte und Geschichten zu packen und sie auszuschmücken. Eine der Erzählfassungen stammt von George Hiltl, dessen um Details und um Dialoge aufgepolsterter Text unter dem Titel »Die tote Eva – historische Mitteilung aus dem Hofleben früherer Tage« 1864 in der populären illustrierten Gartenlaube veröffentlicht wurde. Ich zitiere einen Auszug daraus. Im Barfüßerkloster zu Gandersheim wirbelten die Rauchwolken empor. Die hohen Wachskerzen zeigten blutig rote Flammen, von dem Dunst wie mit einem Schleier umsponnen. Leise präludierte die Orgel, die Totengebete für das Heil der Seele sprachen die Brüder. Hoch oben, wie Eva es vorhergesagt, auf schwarzem Katafalke ruhte der Sarg. Eine Sammetdecke mit silbernem Kreuze verziert bedeckte ihn und rundumher knieten Mönche. In einiger Entfernung stand die Menge und betrachtete schweigend das Opfer des Todes. Es war gelungen, was der Herzog und die schöne Eva ersonnen. Man glaubte sie tot, die Puppe ward feierlich in die Gruft gesenkt und währenddessen erwachte die Schöne in den Hallen der Staufenburg zu neuem Leben, das sie nun, zwar geschieden aus der Welt, aber desto ungestörter in den Armen Herzog Heinrichs genießen sollte. Als Koch, einer der Knechte des Amtmannes auf der Staufenburg, die Nachricht auf den Fürstenberg brachte, spielte Heinrich seine Rolle trefflich. Er erpresste sich eine Träne und sagte, schad um sie, es war ein fromm Mägdlein. Als er allein war, schnalzte er mit der Zunge und wippte mit den Fingern vor Freude, dass der listige Streich geglückt, vor dessen Gelingen ihm gebannt. Er sendete seiner Gattin die Nachricht vom Tode Evas. Die fromme Herzogin, obwohl zufrieden einer Nebenbuhlerin ledig zu sein, ließ ebenfalls Messen für das Heil der Seele lesen und jeder Mönch oder Geistliche, der bei den Vigilien sich beteiligte, erhielt 2 Mariengroschen und brav Essen und Trinken. Weshalb, sagte der alte Sleidern in seiner Chronik, ihrer gar viele sich zu den Exequien eingestellt hatten. Den Sarg hatte der Küchenschreiber Schmidt fertigen lassen nach eigener Angabe. Am folgenden Tage war die Baderin gekommen und hatte gefragt, warum man die Jungfrau habe ungebeichtet sterben lassen. Darauf antwortete ihr die Dankwert, wer wollte ihr wohl das Sakrament geben, sie konnte nicht mehr reden. Da holten die Frauen, laut Hiltl waren 3 Frauen in das Geschehen eingeweiht, neben der schon genannten Anna Dankwert, der Ehefrau des Schreibers aus Gandersheim, habe es sich um Pine Kippenberg, eine Schneidersfrau aus Gittelde, sowie Else Mettel aus Peine gehandelt. Da holen die Frauen den Küchenschreiber und die Dankwert ruft aus, »Schließ den Sarg, Christoph, dass wir nicht alle aus der Sünde zu Schanden werden.« Der Küchenschreiber nagelt den Sarg zu und hat ihn durch Pfarrer und Schulmeister abholen lassen. Sie haben ihn zur Barfüßerkirche gebracht, allwo die Puppe ins Grabgewölbe gesenkt worden, nachdem die Messen gelesen. Als der Stein die Gruft schloss, war alles vorbei. Eva von Trott lebte in Fülle der Gesundheit und in der Klosterkirche lag die Puppe des Meisters Simon im Grabe. Herzog Heinrich aber zog fleißig auf die Jagd gen Staufenburg. Er blieb oft wochenlang fort, emsig beschäftigt mit dem edlen Weidwerk, wie man glaubte. Hier in den schweigenden Wäldern, hinter Mauern und Gräben, hatten die Liebenden freies Spiel. Jede Annäherung eines Fremden ward sorgfältig verhindert, um ihrer Rolle als Verstorbene vollständig Ehre zu machen, zeigte sich Eva zuweilen des Nachts als Geist in weißem Gewande auf den Söllern oder der Turmgalerie des Schlosses. Es währte auch nicht lange, so hieß es in der Umgegend, die weiße Frau spuke da oben und jeder gute Christ mied den Ort umso beharrlicher. Man hielt nun das Geheimnis für vollständig gesichert und mit der Puppe Meister Simons begraben. Ein weiterer Niederschlag der Geschichte findet sich in Wilhelm Raabes 1861 erschienenem Roman »Nach dem großen Kriege«, der die Zeit nach den Befreiungskriegen zu Beginn des 19. Jahrhunderts thematisiert, dessen Geschichte jedoch auch diesen Rückgriff auf die Reformationszeit und auf die Geschichte Eva von Trotz und des Herzogs von Wolfenbüttel enthält. In dieser Geschichte heißt die Frauenfigur allerdings Anna von Roda. Es findet sich die folgende Szene, die deutliche Ähnlichkeit zu Hiltels Beschreibung aufweist. Der wilde Herzog, welcher vor 200 Jahren dieses Versteck seiner adeligen, wunderschönen Geliebten baute, hat in seiner Liebe recht das Herz des Gebirges zu finden gewusst. Die Traute, die Holde, welche er in diesem Jagdschloss verbergen wollte, dem Auge der Welt zu entziehen. Es lässt sich keine köstlichere Stelle, ein solches Geheimnis mit Waldgrün zuzudecken, vorstellen. Ich sehe im Geist, wie du die Stirn runzelst und von Gott verfluchter Korruption murmelst, aber ich kümmere mich drum, Nil Assis. Wiederum drücke ich einmal die Augen zu und erschaue das bunte Bild der vergangenen Zeit klar vor mir. Sonnenschein liegt auf dem Walde, auf den Bergen. Aus dem Erkerfenster im ersten Gestock des Schlosses leuchten zwei dunkle Augen und haften unablässig auf dem Wege, der sich in der blaugrünen Dämmerung zwischen den Stämmen verliert. Berauschend wogt der Harzduft aus dem Tannenduftforst herüber. Er wird heut kommen, er hat es versprochen. Der Page hat auf schnaubendem Ross die Botschaft gebracht. Die schöne Herrin auf dem Trautenstein erwartet den wilden fürstlichen Geliebten. Alle Schlossleute erwarten ihn. Horch! Erklingt da nicht tief, tief im Walde ein Horn? Ja, wohl, es lockt und ruft, horch, Rüdengebell und Rosseshuf. Wie das Herz der Trauten im Erkerfenster des Nordturmes klopft, wie die dunklen Augen Blitze schießen, es regt sich unter den Tannen, ganz nahe erklingen die Jagdhörner. Auf dem grünen Wiesenplan ergießt sich das bunte Getümmel der Nahenden. Voran dem Gefolge sprengt auf schwarzem Hengst der Herr. Die fürstlichen Gnaden, den Federhut hoch in die Luft schwingend, der weißen Gestalt im Erkerfenster zuwinkend. Vom Fenster verschwindet die schöne Buhle. Bunte Diener stürzen aus dem Tor des Jagdschlosses über die Zugbrücke, die breiten Stiegen im Innern des Trautensteins hinab rauschen lange Frauengewänder. Einem jubelnden Willkommen bläst das Gefolge des Herzogs auf seinen Waldhörnern. Im Schlosshofe hält der wilde Fürst sein Lieb im Arme. Es blitzen die Waffen, es wehen die Federn, es glänzen die bunten Gewänder. Die Falken kreischen auf den Fäusten der Träger, die Hunde zerren bellend an den Ketten, die Rosse stampfen, wiehern und schnauben. Licht, Glanz und lebendiges Leben ringsum, bis der Wolkenjäger die Augen öffnet. Das bunte Bild der Vergangenheit ist versunken, aber Glanz und Licht und Leben ist geblieben. Berauschend ist der Tannenduft wie vor 100 Jahren. Die Wirklichkeit ist fast noch poetischer als der Traum. Und natürlich war es nicht nur die romantische und geheimnisvolle Anmutung der Geschichte, die die Menschen quer durch die Jahrhunderte immer wieder beschäftigte. Die Affäre blieb nicht ohne Folgen. Das Verhältnis des Herzogs mit Eva von Trott wurde unter anderem auf den Reichstagen zu Regensburg 1542 und Speyer 1544 öffentlich verhandelt und verurteilt. Martin Luther als Zeitgenosse des Wolfenbüttler Herzogs, der zeitlebens katholisch blieb und dem Schmalkaldischen Bund nicht beitrat, verfasste 1541 eine Schmähschrift unter dem Titel »Wider Hans Worst«, in dem er unter anderem auch auf Herzog Heinrichs Lebenswandel abzielte. Dem Verfassen dieses Textes, in dem Martin Luther Herzog Heinrich von Braunschweig-Wolfenbüttel mit dem Namen Hans Worst belegte, war ein Streit zwischen Heinrich und dem kurhessischen evangelischen Landgrafen Philipp vorausgegangen. Mit ihrem Streit erregten die beiden auch Martin Luther. Philipp hatte suffisant öffentlich Informationen über Herzog Heinrichs Affäre mit Eva von Trott und über deren inszeniertes, scheinbares Ende verlauten lassen. Dies erwies sich jedoch nicht als besonders klug, denn Heinrich konterte nun mit Philipps doppelter Ehe. Landgraf Philipp war seit 1523 mit Christina von Sachsen verheiratet. 1540 heiratete er mit Zustimmung Christinas zusätzlich Margarete von der Saale. Ein von Martin Luther und Philipp Melanchthon verfasster Beichtrat billigte diese Eheschließung, forderte aber, sie geheim zu halten, was sich nicht durchhalten ließ. Im Juli 1542 erklärte der Schmalkaldische Bund unter Führung Landgraf Philipps Herzog Heinrich von Braunschweig-Wolfenbüttel in Eisenach den Krieg. Im Hintergrund stand das Ringen um die Vorherrschaft in Norddeutschland, wobei der letzte altgläubige Welfenherzog mit dem sächsischen Kurfürsten und dem hessischen Landgrafen konkurrierte, diese beiden aber auch miteinander. Das Herzogtum Braunschweig wurde in knapp 2 Wochen eingenommen. Die vom Herzog verlassene Residenz Wolfenbüttel leistete zunächst Widerstand, wurde aber zur Kapitulation gezwungen. Der Name Hans Worst oder eingedeutscht Hans Wurst, der auch als Typenbezeichnung gebräuchlich ist, ist zwar keine Erfindung Luthers, aber er ist auch durch seine wortgewaltige Schrift anno 1541 zum deutschen Gemeingut geworden. Luther bezeichnete Heinrich von Braunschweig-Wolfenbüttel in diesem Text, in dem er ausgesprochen drastische Worte findet, als den wilden Heinz oder auch Heinz Teufel. Das nur zum Verständnis. Die Sitten an den deutschen Höfen sind nur ein Teilaspekt, den Luther im Hans Worst aufgreift, indem er seine Ekklesiologie, sein Verständnis von der Kirche darlegt. Es gilt vielfach auch als eines der Testamente Luthers, in dem er sein Lebenswerk formuliert. Hier ein kurzer Auszug des Textes. Es hat der von Brunswick zu Wolfenbüttel itzt abermal ein Lasterschriftlassen ausgehen, darin er an meines gnädigsten Herrn des Kurfürsten zu Sachsen Ehren seinen Grind und Gnatz zu reiben vorgenommen. Auch mich zweimal angetastet und gelocket. Erstlich, da er schreibt, ich hab meinen gnädigsten Herrn Hans Worst genennet, danach die ganze Hauptsache des Glaubens angreift, der ich mich muss bekennen, der vornehmesten Lehrer einen zu dieser Zeit. Da flucht, lästert, plärret, zerret, schreiet und speiet er also, dass, wenn solche Wort mündlich von ihm gehörend würden, so würde jedermann mit Ketten und Stangen zulaufen, als zu einem, der mit einer Legion Teufel, wie der im Evangelio, besessen wäre, dass man ihn binden und fangen musste. Wiewohl ich aber den unflätigen Mann nicht wert achte, dass ich ihm einen Buchstaben antworten wollte, doch weil er's nicht allein ist, will ich den unsern etwas zu reden geben. So ist auch da, Gottlob, ein züchtigs, ehrliches Leben und Wandel, ein wahrhaftiger Mund, ein milde Hand, Kirchen, Schulen, Armen zu helfen, ein ernstes, beständigs, treues Herz, Gottes Wort zu ehren, die Bösen zu strafen, die Frommen zu schützen, Fried und gut Regiment zu halten. Und ist der Ehestand so rein und löblich, dass es ein schön Exempel sein kann allen Fürsten, Herren und jedermann, ein christlich still Frauenzimmer, das einem Kloster, wie man zu rühmen pflegt, gleich ist. Da höret man täglich Gottes Wort, gehet zur Predigt, betet und lobet Gott. Will nicht sagen, wie viel der Kurfürst selbst lieset und schreibet alle Tage, Hörest du es, Teufel Heinz und Heinz Teufel? Solchs christlichs, fürstlichs, ehrlichs Leben wirst du nicht können, ein unordig oder trunkenbolds Wesen schelten. Du wollest es denn tun mit der Zunge, damit du Gott selbst und Menschen schändest und lästerst. Denn ausgenommen den Trunk über Tische wirst du nichts finden anders, denn eitel große Gaben Gottes und allerlei Tugend eines löblichen christlichen Fürsten, auch eines keuschen, züchtigen Ehemannes. Die Früchte zeugen vom Baum. Nun muss man leiden, ob etwa an einem schönen Leibe eine Warzen oder Grindlin sei, wo man's nicht kann wenden, als man gern wollte. Dagegen, wenn du solches hörest, Lieber, was sagt dir dein Herz? Hast du anders ein Herz von deinem nüchtern, heiligen, keuschen, ordentlichen Wesen, das du führest? Denn du weißest, dass alle Welt von dir weiß, wie du deine löbliche Fürstin haltest, nicht allein als ein voller, toller Filz und Trunkenbold, sondern als ein unsinniger, wütiger Tyrann, der sich nicht voll Weins, sondern voll Teufel gefressen und gesoffen habe, täglich und alle Stunde, wie Judas im Abendmahl. Denn du speiest auch eitel Teufel aus deinem ganzen Leibe in alle deinem Werke und Wesen mit Gottes Lastern, Fluchen, Liegen, Ehebrechen, Wüten, Schinden, Morden, Mordbrennen etc., dass man deinesgleichen in keiner Historien findet wie hernach. Dazu kannst du dein schändliche Hurerei, ja Ehebruch, nicht vollbringen, musst's mit göttlichs Namen Schmach und Schande tun und die Arme metzen als verstorben mit deinem heiligen Gottesdienst Messe und Vigilien lassen verbergen. Das hast du von deinem Gesellen zu Mainz gelernt, der auch seine Hurerei und Ehebrecherei unter dem Schein des Heiligtums treiben musste. Doch kannst du wohl von dir selbst solche Tugend erdenken? Fürwahr, ihr seid ordentliche Leute, die ihr fein wisset, von Trunkenheit und unordigen Wesen zu predigen. Einen wiederum sehr anderen Blick auf die Geschichte der Eva von Trott wirft die 1873 in Bückeburg geborene Dichterin Lulu von Strauß und Tornay in ihrem 1958 im Heimatboten des Landkreises Braunschweig veröffentlichten Gedicht Eva von Trott. Sie deckten die steinernen Fliesen mit totenschwarzem Samt, um graue Pfeilerriesen ein Heer von Kerzen flammt. Die Weihrauchnebel umzogen des Hochaltares Schrein, es füllten der Wölbung Bogen die Totenlitaneien. Zu Füßen dem Altare der schmale Schragen stand, es legte auf die Bahre der Herzog seine Hand. Es gönnt meinem Glück nicht Ruhe der Ritter und Pfaffen Neid, nun berg ich's in schwarzer Truhe im weißen Sterbekleid. Nun senken zur Gruft sie nieder, meine schöne Eva Trott, es bargen seine Lieder der Augen stummen Spott. Der Abt bekreuzte die Bahre, das Requiescat klang, der Herzog vom Altare schritt schwer die Hall entlang. Er kam zum Tor gegangen, ein Knappe hielt sein Ross, um Mädchen weiche Wangen das eiserne Helmband schloss. Der Herzog griff in die Zügel, er lachte, »Dank, Herr Tod!« Da bebete die Hand am Bügel, eine weiße Stirn ward rot. »Nun lass die Pfaffen plärren in Weihrauch dumpfer Lucht und mit eisernem Riegel sperren die leere Totengruft. Ich weiß eine Burg, mein Knappe, die schirmt vor Feind und Fahr. Da will aus der Eisenkappe ich lösen dein schwarzes Haar. Da küss ich den Mund, den roten, den Pfaffen zu Trutz und Spott. Da weck ich auf von den Toten meine schöne Eva Trott. An Eva von Trott erinnern nicht nur Texte. Nahe der Staufenburg befindet sich bis heute eine alte Linde, die den Namen Eva-Linde trägt. Es sind nicht zwangsläufig die wahren Geschichten, die die Fantasie der Menschen besonders anregen. Das lässt sich anhand dieses Beispiels besonders gut erkennen. Es findet sich, wenn man ein wenig sucht, sogar noch mehr über Eva von Trott. Unter anderem hat ihre Geschichte auch zu zwei Filmen angeregt, die sich auf der Plattform YouTube.com finden lassen. Der eine ist eine Arbeit von Schülerinnen und Schülern aus Braunschweig, das andere ist eine kleine Animation mit Playmobil-Figuren. Was sich aber auch gut erkennen lässt, Fake News hat es auch früher schon gegeben. Nachrichten und Geschichten haben manchmal nicht nur eine sachliche Ebene, sondern sollen auch bestimmte andere Zwecke erfüllen. Auch Propaganda funktioniert vielfach mit Hilfe von gezielt gestreuten, gelegentlich auch falschen Neuigkeiten. Daher ist es umso wichtiger, genau wie bei der historischen Quellenanalyse, auch bei aktuellen Nachrichten, gerade auch in sozialen Medien, die entscheidenden Fragen zu stellen. Wer hat welche Quelle mit welcher Intention bzw. zu welchem Zweck verfasst? Schon mit Hilfe dieses relativ einfachen Vorgangs ist es häufig sehr schnell möglich, echte Fakten von falschen bzw. von bewusst zur Verunsicherung lancierten falschen oder gefälschten Nachrichten zu unterscheiden.